CO2-Lebenskonten, Armbänder, die alles mithören, was wir sagen, und eine Jugend, die dem Klimagott verfallen ist und alle über 45 am liebsten sofort aus dem Leben schicken würde. Thomas Eisinger hat einen Roman geschrieben, der die Welt von heute nur ein kleines bisschen weiterdreht und trotzdem in der Hölle spielt. Wir sprechen über Menschen und Strukturen, die uns in den Abgrund führen, wenn wir uns nicht wehren.
Im Gespräch.
Herzlich willkommen, Thomas Eisinger.
Ja, vielen Dank, lieber Hermann, für die Einladung.
Bevor wir beginnen, stelle ich Sie kurz vor. Thomas Eisinger ist spät zum Schreiben gekommen, nach einer Karriere im Internetgeschäft. Er hat sich mit Anfang 30 selbstständig gemacht, erst mit Seminaren und dann mit einer Agentur für Online-Marketing, gegründet im Jahr 2000, also genau im richtigen Moment. Als er seine Anteile nach etwas mehr als 10 Jahren verkauft hat, hatte das Unternehmen ungefähr 150 Mitarbeiter. Thomas Eisinger hat sich dann in der Politik versucht, als Direktkandidat für die AfD bei der Bundestagswahl 13 und als Stadtrat. 2 Jahre später war er schon wieder raus aus dieser Partei, nachdem Frauke Petri Bernd Lucke an der Spitze abgelöst hatte. Ich erzähle das, weil sein Roman Hinter der Zukunft diese Milieus zusammenführt. Das Internet, die große Politik und eine Jugend, die sich anders informiert und wahrscheinlich auch anders kommuniziert als wir beide. Das Buch ist im September 21 erschienen, nach 2,5 Schreibjahren. Inzwischen gibt es eine Neuauflage. Herr Eisinger, was hat Sie im Frühjahr 19 auf die Idee gebracht, dass wir in einer Klimadiktatur enden könnten?
Ja, da muss ich fast kurz zurückdenken. Das ist jetzt schon 4 Jahre her, ziemlich genau sogar. Und damals war das ganze Thema Klima natürlich auch schon in aller Munde, aber diese CO2-Geschichte, dass das mit jedem persönlich zu tun hat, das war erst ganz vereinzelt zu hören. Allerdings, wenn man so ein bisschen die Dinge, die sich angedeutet haben, einfach ein Stück weit in die Zukunft verlängert hat, und das habe ich getan, dann war damals für mich zumindest schon ziemlich klar erkennbar, wohin der Weg führen wird. Weil vieles von dem, was damals schon zu sehen war, hatte keine physikalischen oder technischen Hintergründe, sondern moralische. Und es ging immer darum, dem Einzelnen die Verantwortung für alles Mögliche aufzuerlegen.
Gut, das Klimathema war damals ja noch relativ neu. Ich erinnere mich an Greta Thunberg und ihren Schulstreik. Das passierte im August, September 18, würde ich sagen. Dann gab es die ersten Demonstrationen auch in Deutschland, aber es schien irgendwie doch noch weit weg zu sein. Und es war nicht klar, dass das irgendwann eine Massenbewegung werden würde, die eigentlich alle Gutmeinenden plötzlich auf ihrer Seite haben könnte.
Ich denke schon, dass es sich damals abgezeichnet hat und erkennbar war, weil man hat ja auch gemerkt, welche Kräfte dahinter stecken. Also, dass ein Mädchen, das da allein vor der Schule sitzt, auf einmal eine weltweite Bewegung auslöst, das war natürlich vollkommen unrealistisch. Und wenn man sich mit Medien schon ein bisschen beschäftigt hat, und das haben Sie natürlich viel mehr als ich, aber ich habe auch meine eigenen Erfahrungen gemacht, dann weiß man, dass unwahrscheinliche Kräfte und Finanzmittel dahinter stecken müssen, um aus so einer Mini-Bewegung so ein großes, großes Ding zu machen. Und ich selbst kenne es eben aus diesen Internet-Geschichten. Es heißt immer, ein Video geht viral, aber zu 99% geht ein Video nicht einfach so viral, sondern da stecken richtig große Agenturen dahinter, da steckt richtig viel Budget dahinter, um sowas dann wirklich viral zu bekommen.
Ich hatte 17, 18 noch so einen Text gemacht, noch mit Vortrag gemacht, der der Frage nachging, warum der Journalismus dieses Thema Klima eher ignoriert. Und die These war damals, dass ganz klar so eine Figur fehlt, ein Narrativ fehlt, dass man an eine Person binden könnte, an eine besondere Person. Und als dann diese Greta plötzlich da saß, war klar, dass das funktionieren würde. Aber noch eine Frage zum Roman schreiben. Sie hätten ja einfach auch ein Sachbuch machen können. Sie hätten sich ja im Frühjahr 19 hinsetzen können und sagen können, ich bringe alles Wissen dieser Zeit zusammen und gehe auf den Sachbuchmarkt. Warum sind Sie in die fiktionale Form gegangen?
Gut, zu dem Thema Sachbuch, da gibt es Menschen, die viel, viel mehr Kompetenz haben zu diesem Thema als ich. Ich meine, ich habe mich schon sehr umfangreich und ausführlich informiert, war auf Kongressen, habe sehr viel gelesen und da war dann doch sehr schnell klar, dass die gegenwärtigen Theorien so nicht haltbar sind. Ja, vor allem dass alles am CO2 liegen soll. Das ist vollkommen unmöglich, wenn man die Vergangenheit sich anguckt. Aber mein Hauptgrund, das Ganze als fiktionalen Roman zu schreiben, war, dass ich damit gerne auch ganz unterschiedliche Leute erreichen möchte, mhm, und vor allem auch ein junges Publikum, denn der Held des Romanes ist 18 Jahre alt. Mhm. Ja, Robin Hochwald, mhm, der dann im Laufe des Romans in eine sehr exponierte Position kommt. Mehr will ich jetzt an der Stelle nicht sagen.
Ich war als Leser dann auch überrascht, wo er im zweiten Teil plötzlich ist.
Genau. Und da hat er natürlich auch Möglichkeiten. Und gleichzeitig entdeckt er die Hintergründe oder die Mechanismen der Macht, die da im Spiel sind, die er vorher so überhaupt nicht gekannt hat. Und ich denke, das ist auch eine Situation, die der realen Welt entspricht, dass ganz viele Bürger und Bürgerinnen nicht wirklich verstehen, wie Macht funktioniert und welche Strukturen hier am Werk sind, die letztendlich viel, viel mehr lenken, als das jeder weiß. Und auch wenn man es nicht, ich kann es natürlich auch nicht wissen, aber was man schon verstehen kann, sind die Strukturen und die Mechanismen, die da am Werk sind.
Ja, wir tauchen gleich noch in die Romanwelt ein. Sie haben gesagt, Sie waren auf Kongressen, wahrscheinlich dann bei EIKE und ähnlichen Vereinen.
Auch bei dem EIKE Klimakongress, ja, in München. Da musste man damals unter Polizeischutz den Kongress verlassen, ja, am Ende.
Gab Drohungen gegen Veranstaltungsort. Ja.
Drohungen, und dann gab es dann von den Linksradikalen eben eine unangemeldete Demo, und die wollten die Teilnehmer nicht mehr zu ihren Autos lassen und so weiter. Also es war absurd, ja, komplett absurd. Ich meine, die Konferenz, die Redner waren fast alles Professoren, also wirklich Fachleute aus den verschiedenen Gebieten. Auffällig war, dass viele von denen bereits emeritiert waren, also ihre aktive Laufbahn beendet hatten, und die durften frei sprechen. Und das hat mich auch schockiert, dass man heutzutage in Deutschland quasi erstmal emeritiert sein muss, um wirklich frei sprechen zu können.
Ich habe diese Münchner Geschichte gerade wiedergefunden in einem Wissenschaftskrimi, könnte man sagen, wissenschaftshistorischen Krimi, der die Gründungsgeschichte des IPCC nachzeichnet. Und da ist das als Anhang eingefügt worden. These dieser IPCC-Geschichte ist, dass Wissenschaftler schon ihre Thesen vertreten können in Fachpublikationen, auch Thesen, die dem herrschenden Narrativ widersprechen. Sie dürfen damit aber nicht an die Öffentlichkeit gehen. Schon damals in den 70er, 80ern war das der Fall. Das ist ein Australier, der tief in die Archive reingegangen ist und gezeigt hat, wie die Idee vom menschengemachten Klimawandel in die entsprechenden Papiere gedrückt worden ist, obwohl Mehrheiten der Wissenschaftscommunity damit nichts anfangen konnten. Also hochspannend auch die Frage, welcher Wissenschaftler wann sprechen kann, unter anderem auf so einem EIKE-Kongress.
Ja, ja.
Lassen Sie uns vielleicht, bevor wir tiefer in die Themen einsteigen, die uns ja hier und heute interessieren, in die fiktive Romanwelt eintauchen. Wie sieht diese Welt aus, in der Ihr Roman spielt?
Der Roman spielt in naher Zukunft. Ich habe jetzt keine Jahreszahl verwendet, ganz bewusst, ja, weil man kann ja gar nicht wissen, wie schnell bestimmte Entwicklungen voran.
Ich hätte 2040 getippt, aber.
Ja, ich hatte 2035 im Kopf. Und wenn ich jetzt mir angucke, was alles passiert, dann glaube ich, ist wahrscheinlich 2030 realistischer. In dieser Welt ist es so, dass CO2 alles beherrscht und bestimmt. Jeder Mensch erhält im Alter von 6 Jahren ein CO2-Lebensbudget. Das bedeutet, er hat so und so viel CO2-Punkte, die nenne ich in diesem Roman Coins, ja, aus Coin und CO2 zusammengesetzt. Mhm. Und dieses Budget wird im Lauf des Lebens durch alle Tätigkeiten, durch alle Einkäufe, durch jeden Transportvorgang, durch Heizungen und alles, was eben, es gibt ja so gut wie keinen Lebensvorgang, der nicht mit CO2 verbunden ist. Also alles lässt sich auf CO2 irgendwie umrechnen. Und diesen CO2-Verbrauch ist es ja nicht, weil es wird ja erzeugt. Ja. Was verbraucht wird, sind die Punkte des Budgets. Und der Abbau dieses Budgets führt natürlich dazu, dass die Leute irgendwann Richtung Null laufen. Das Ganze wird gemessen und verrechnet von einem Armband, was jeder Mensch trägt. Ja, das nennt sich der gute Helfer. Und es ist wie so ein Tracker, wie diese Sportarmbänder, die man hat.
Deswegen haben Sie das nicht.
Das spricht auch nicht mit mir.
Das ist die Imitation des guten Helfers.
Ja, ich habe mir schon überlegt, ob ich mit sowas hier ankommen soll. Nein, also was dieser gute Helfer tut, ist einerseits bei jedem Einkauf und allem Möglichen eben das CO2-Budget mit zu tracken und vom Lebenskonto abzurechnen. Und aber, und das ist auch ganz wichtig, er hört zu. Das heißt, er hört jedem Gespräch zu und kontrolliert auf die Verwendung von dunklen Worten. Dunkle Worte sind Wörter, die man nicht verwenden darf. Und wenn doch so ein Wort verwendet wird, dann bekommt man sofort einen Hinweis. Und wenn man das aber wirklich missbräuchlich und absichtsvoll verwendet, dann erhält man eine Strafe in Form von Punktabzug. Und Punktabzug bedeutet nichts anderes als Abzug von Lebenstagen.
Ja.
So, und das ist eben dieser gute Helfer, der das ganze Leben begleitet, weil er ist nicht abnehmbar. Das Armband hat einen Verschluss und das kann nur vom Klimaministerium geöffnet werden.
Gut, man muss dazu noch sagen, der gute Helfer misst auch Kontakte. Die Zahl der Kontakte ist limitiert.
Richtig.
Was mir als Sportler natürlich besonders hängen geblieben ist, ist, dass Sport CO2 erzeugt und damit verboten ist. Wohnungstemperatur 17 Grad ist empfohlen. Man kann wärmer leben, aber verliert Lebenszeit. Man kann auch Urlaub machen, aber verliert Lebenszeit.
Wobei man nicht mehr fliegen kann, das ist klar. Und man kann auch nicht mehr das Land verlassen, weil das ist dann Klimaflucht. Das bedeutet nämlich, wenn man das Land verlässt, dann wird ja sein CO2-Erzeugung in anderen Ländern getragen, in andere Länder getragen, und das muss auf jeden Fall verhindert werden. De facto ist es natürlich so, dass alle fliehen würden, wenn sie könnten, weil das Leben wird quasi fast unerträglich. Es ist nur von Knappheit und Mangel bestimmt. Die Leute müssen unwahrscheinlich viel Feldarbeit leisten, weil die Traktoren nicht fahren. Die Batterien, die werden fast nie geladen von diesen großen Traktoren. Deswegen muss alles von Hand gemacht werden. Also wir kommen einfach wieder zurück wie vor 150 oder 200 Jahren in diese Zeit.
Gut, ich war im Herbst 18 in Nordkorea, wo aus anderen Gründen keine Traktoren fahren. Da sind die Menschen auch auf den Feldern unterwegs und leisten Handarbeit.
Sie waren in Nordkorea.
Ja. Interessant. Kann ich nicht empfehlen.
Okay.
War auf 10 Tage angelegt, an Tag 3 wollte ich nach Hause. Weil die brauchen den guten Helfer nicht. Da ist der gute Helfer ist internalisiert in den Menschen. Mhm. Sobald man das Hotel alleine ohne Begleitung verlassen hat, kamen Leute auf einen zu und haben gesagt, wo ist dein Führer, wo ist dein Reiseleiter?
Okay.
Ja, das ist schrecklich.
Ja, hört sich nicht schön an, aber das mit dem Internalisieren, das ist hier tatsächlich in der Form auch ein Stück weit geschehen, nämlich die Menschen finden eigentlich das meiste gut. Also zumindest die jungen Menschen, die noch genügend Lebensbudget haben. Und das ist auch der große Unterschied zu anderen Dystopien, wie jetzt 1984 beispielsweise, das ja in den letzten Jahren wieder auf den Bestsellerlisten ganz oben stand. Mhm. Bei 1984 ist ja die Unterdrückung auch sehr massiv und mit Gewalt behaftet. In meinem Roman ist es aber so, dass es die meisten Menschen gut finden.
Das ist eher die schöne neue Welt von Huxley.
Ja.
Wobei man gar keine Droge braucht, um die Leute gefügig zu machen. Sie machen das selber über Erziehung. Also wahrscheinlich müssen wir noch ein bisschen mehr über die Jugend reden, was ja auch ein Thema unseres Gesprächs sein soll. Porträt dieser Jugend in dem Deutschland von 2035, das noch 40, 42 Millionen Einwohner hat, weil viele das Land rechtzeitig verlassen haben oder mittlerweile irgendwo sind, wo keiner genau weiß, wo sie sind.
Genau.
Weil ihr Budget aufgebraucht ist.
Ganz genau.
Ja.
Das möchte ich jetzt auch noch gar nicht verraten. Aber die Jugend tatsächlich, die hat eigentlich hauptsächlich ein Hobby. Ja, sie gamen. Ja, das Gaming, Computergaming ist noch erlaubt.
Wobei das auch Strom kostet.
Es kostet Strom. Ja, und da müssen sie auch die ganze Zeit sparen. Und da gibt es auch ständig Streit im Elternhaus, ja, weil der Strom, der für den Haushalt zur Verfügung steht, natürlich knapp ist. Und die Jugendlichen verbrauchen einiges beim Gamen und beim Streamen. Das ist auch ein kleiner Widerspruch tatsächlich. Ja. Aber gemäß der Regel Brot und Spiele ist ja tatsächlich für die Spiele dann auch immer Geld und Budget und irgendwas vorhanden. Ja. Das dient ja letztendlich immer der Ablenkung. Und also das dürfen sie tun. Ansonsten haben sie mit Politik nichts am Hut. Aber sie wissen natürlich, dass die Alten die Welt und das Klima kaputt gemacht haben.
Ihnen wurde das so erzählt.
Ne? Genau.
Das ist das Wissen. Ja.
Das ist das Wissen, was ihnen erzählt wurde.
Ja.
Das haben sie verinnerlicht. Also die Alten, die werden im Buch dann die Zuwies genannt, die Zukunftsvernichter. Also jeder, der über 45 Jahre alt ist, so grob gesprochen.
Ja, wir sind schon locker drüber.
Leider, wir gehören zu den Zukunftsvernichtern. Also wir sind schuld an allem und die Jugend ist natürlich froh, wenn die Alten so schnell wie möglich weg sind, damit sie ihr Leben leben können. Und sie wähnen sich natürlich auf der Seite der Guten, ja, weil sie haben ja noch nicht viel kaputt gemacht. Sie achten auf CO2-Einsparungen, bleibt ihnen auch gar nichts anderes übrig. Ist ja alles staatlich vorgegeben. Und das ist eine ganz krasse, eigentlich eine Art von Zweiklassengesellschaft im Verhältnis alt gegen jung.
Ja, besonders hängen geblieben sind mir eigentlich zwei Szenen. Die eine, wo einer der Nebencharaktere in dem Roman seine Tochter bittet, ein bisschen, glaube ich, gar nicht mal Lebenscoins, sondern Geld auszugeben, damit die Oma ihren letzten Geburtstag so feiern kann, wie sie es gerne möchte. Und diese Tochter oder Enkelin lehnt das mit krassen Argumenten ab. Man denkt, okay, das Verhältnis zwischen den Generationen ist kaputt. Dann gab es eine zweite Szene, die ich sehr schmerzhaft empfunden habe, oder als sehr schmerzhaft empfunden habe, wie zwei junge Leute durch ein Stadtviertel patrouillieren auf der Suche nach Grillgerüchen, wenn man so will. Und irgendwo aus irgendeinem Fenster, aus einem offenen Fenster, kommt der Geruch raus, von dem sie gelernt haben, dass es sich um gebratenes Fleisch handeln könnte. Mhm. Und sie zwingen dann diese älteren Leute, wahrscheinlich so um die 40, dazu, das Versteck dieses gebratenen Fleisches zu zeigen, was diesem Paar natürlich Lebenszeitverlust einbringt. Mehrere Monate. Und man sieht, dass das Verhältnis zwischen den Generationen kaputt ist, weil eigentlich sind das ja zwei Menschen, von denen diese jungen Leute lernen könnten, zu denen sie aufschauen müssten. Aber sie sind da diejenigen, die Polizei spielen dürfen.
Richtig, das ist die sogenannte Klimapatrouille. Und die wird dann von den Jugendlichen schon durchgeführt, bevor sie dann später zur Klimakontrolle kommen können. Das ist dann quasi, naja, wie eine Art Geheimpolizei, die permanent alles überwachen kann und die Daten aller Bürger kennt. Und die Jungen, die sind eben hier sich komplett sicher, dass sie was Gutes tun. Also die haben auch gar keinen Zweifel daran, dass sie was Gutes und was Richtiges tun, weil alles ist genau eingeteilt, was darf man, was darf man nicht. Und das, was man darf, das ist das Gute und alles andere ist das Böse. Also die Welt ist komplett schwarz und weiß eingeteilt. Und das ist ja das, was wir heute auch erleben. Es gibt ja so wenig Zwischentöne in all diesen Diskussionen. Es gibt immer nur gut und schlecht, links oder rechts, schwarz oder weiß. Es gibt überhaupt keine Zwischentöne mehr. Und das ist hier natürlich ein Stück weit abgebildet oder manchmal auch vielleicht ein bisschen ins Extrem geführt, um es zu verdeutlichen.
Das ist ja das Recht des Schriftstellers, erst recht, wenn man sich in fiktionale Welten begibt, das ein bisschen weiterzudrehen. Ja. Nehmen Sie die Jugend heute so wahr?
Nein, die Jugend, das wäre jetzt auch schon wieder eine ganz grobe Schwarz-Weiß-Einteilung. Die Jugend gibt's nicht, würde ich mal sagen. Ich denke auch, dass das, was in den Medien zu lesen ist von Fridays for Future und ähnlichen Gruppen, das eine ganz kleine Minderheit ist, weil die meisten interessieren sich für Politik überhaupt nicht. Und die können auch gar nichts einordnen, was ihnen erzählt wird. Ja, und sie übernehmen natürlich das, was erzählt wird. Ja, CO2 ist böse und rechts ist böse und die sind böse und die sind gut und sonst was. Das wird ja alles kritiklos übernommen, weil auch das Hintergrundwissen gar nicht vorhanden ist. Und das ist erstmal gar nicht so schlimm. Wäre nicht so schlimm, weil das schon immer so war, denke ich. Aber das Problem ist natürlich, dass die Geschichten, die heute erzählt werden, sehr, sehr extrem einseitig sind. Und dadurch, dass das dann so kritiklos übernommen wird, entstehen hier ja ziemlich heftige Abgrenzungen und da können einfach auch Feindbilder erzeugt werden. Und das passiert auch.
So klein schien mir diese Gruppe gar nicht zu sein. Ich habe mir in München ein paar von diesen Fridays for Future Demos angeschaut. Schienen doch relativ viele gut situierte Münchner junge Menschen mit ihren Eltern interessanterweise zu demonstrieren und das eher als eine Art Happening zu sehen.
Ja, das gut situiert ist natürlich auffällig, weil es sind ja auch die Leute, die tatsächlich am meisten CO2 dann erzeugen durch ihren Lebensstil. Und wahrscheinlich am wenigsten zu befürchten haben. Weil das, was uns bevorsteht, wird ja mit Geld relativ gut abzufedern sein. Also wenn ich jetzt mehr als 10.000 Euro im Monat zur Verfügung habe, dann kann mich das alles kalt lassen, was da auf uns zukommt. Weil dann kaufe ich mal einfach diese CO2-Budgets nach. Was im Buch natürlich nicht geht, aber im realen Leben wird genau das möglich sein, dass diejenigen, die über die ausreichenden Geldmittel verfügen, die werden sich jetzt nicht groß einschränken müssen. Die machen dann irgendwelche entsprechenden Opferhandlungen, wie mal auf eine Demo gehen, um sich zu entschulden. Ja, quasi, das ist ihre Art von Buße, die sie für ihren opulenten Lebensstil dann ab und zu mal ableisten müssen, um so zu tun, als ob sie sich dann auch Sorgen machen würden. Aber es ist natürlich alles eine komplett scheinheilige Veranstaltung.
Ja, man pilgert dann zu so einem Braunkohletagebau und dann ist das nächste Foto irgendwie aus einem Ägyptenurlaub.
Ja, zum Beispiel.
Was ich real erlebe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis.
Tatsächlich?
Diese beiden Fotos nebeneinander.
Okay, ja.
Oh ja, und ich wohne jetzt ja seit knapp zwei Jahren auf dem Land. Da sind diese Jugendlichen nicht. Sie sind anders, scheint es zumindest. Vielleicht kenne ich sie auch noch nicht gut genug. Aber diese Großstadtjugend, die in die akademischen Berufe strebt, da scheint es einen Unterschied zu geben.
Ich habe auch den Eindruck, dass der Unterschied zwischen Stadt- und Landbevölkerung, also gerade dieser speziellen Stadtbevölkerung, die jetzt auch nicht in einer mittelgroßen Stadt unbedingt anzutreffen ist, aber in so Großstädten wie München, Berlin, Köln und anderen, da ist es natürlich extrem auffällig, ja, dass die sehr stark geprägt sind, auch von dieser ganzen medialen Geschichtserzählung, die da stattfindet. Und die Leute auf dem Land haben einfach noch viel praktischere Themen und Probleme vor sich. Ja, also wie bringe ich meinen Mofa zum Laufen oder wie kriege ich mein Moped getunt, dass es ein bisschen schneller läuft und solche Dinge.
Ja klar, Sprit gibt es zum 18. Geburtstag, gibt es dann irgendwie einen Spritgutschein oder den Gebrauchtwagen.
Ja, und die werden uns alle irgendwann auslachen wahrscheinlich, ja, weil die noch wissen, wie man irgendwelche Heizungsrohre zusammenschraubt oder einfach praktische Tätigkeiten vernünftig ausführen kann. Und ich glaube, gerade der Unterschied zwischen Stadt und Land, der ist jetzt schon groß und wird noch größer werden.
Wie nehmen Sie das Verhältnis zwischen den Generationen wahr? Sie haben ja wahrscheinlich selbst Kinder, sind dazu noch Förderer von Start-ups, haben also mit jungen Leuten zu tun. Wie ist das? Ist das so, wie Sie sich mal vorgestellt haben, wenn Sie einer der Älteren sind?
Nee, ist es nicht. Ich finde es schwierig tatsächlich, weil die Wertestruktur schon sehr unterschiedlich ist. Und es ist ja auch wahnsinnig schwierig, über Werte überhaupt zu sprechen. Was auf jeden Fall nicht da ist, ist so ein Respekt der Jungen an die ältere Generation. Wobei, sagen wir mal, im beruflichen Feld gibt es schon, ja, dass Leistung auch anerkannt wird. Aber ich denke, keine Ahnung, vermutlich war das auch schon immer so, dass die Jungen immer gedacht haben, ach, die Alten, ja, weg damit. Und jetzt kommen wir mit unseren frischen Ideen und sehen die ganze Welt anders. Es ist irgendwie auch das Vorrecht der Jugend. Aber ich glaube, gerade das, was man auch als Generation Y bezeichnet, die ticken wirklich komplett anders.
Können Sie es in zwei, drei Schlagworten fassen?
Gut, was jeder immer sofort anführt, ist natürlich dieses Thema Work-Life-Balance, ja, dass da einfach die Bereitschaft, die Leistungsbereitschaft in der Arbeit nicht mehr so vorhanden ist.
Das ist auf dem Land zum Beispiel anders. Da weiß man, wofür man Geld verdienen will. Man möchte dann halt sein Häuschen haben, seinen Garten, sein Auto. Da ist relativ klar so ein Stufenplan da, was man bis 25, 30 geschafft haben will. Da könnte man sich nicht leisten, mal ein Jahr durch Asien zu tingeln.
Ja, die haben auch eine realistische Chance, sich selbst was aufzubauen, ja, durch Eigenleistungen und Grundstücke, die vorhanden sind. Jemand, der jetzt heute in München lebt, der hat ja die Chance gar nicht mehr. Ja. Also nicht mehr, natürlich gibt's es noch, aber das schaffen nur ganz, ganz wenige Prozent, weil die Preise ja komplett absurd sind mittlerweile. Und aber dennoch finde ich, dass da auch was dran ist an dieser Work-Life-Balance, an dieser Haltung. Ich will das überhaupt nicht negativ bewerten, im Gegenteil. Also meine Generation, die sogenannten Boomer, für die war es ja ganz normal, dass man irgendwie 50, 60 Stunden arbeitet in der Woche, um was aufzubauen. Aber das hat natürlich auch viel an fantanen Lebenschancen oder Beziehungschancen hinterlassen, weil man hatte zu wenig, also bei mir jetzt nicht, aber ich weiß es von vielen schon, ja, dass es zu wenig Zeit für die Kinder, für die Beziehung, für Freunde, für Sport und alles Mögliche gab, weil man musste ja arbeiten und was aufbauen. Und das ist jetzt auch nicht das Modell schlechthin, das ich unterstützen würde.
Gut, wir haben aber auch die Erfahrung, dass man schon investieren muss, wenn man in einem bestimmten Bereich gut sein möchte.
Ja.
Einfach nur es passieren lassen, schwierig.
Richtig.
Ja.
Ja.
Ich mache ja auch mit meiner Frau zusammen so eine Journalistenausbildung für junge Leute. Da kommen Menschen hin, die jetzt wahrscheinlich nicht zu Fridays for Future-Demos gehen würden. Aber auch da stelle ich fest, dass die Bereitschaft, sich zu quälen, an so einem Text auch mal dran zu bleiben, die Regeln der deutschen Sprache einzuhalten, dass diese Bereitschaft nicht so ausgeprägt ist, wie es mir in meiner Jugend, zumindest in meiner Erinnerung, gewesen zu sein scheint.
Ja, gut, die Aufmerksamkeitsspanne ist natürlich ein Riesenthema.
Da werden wir dann bei den neuen Medienumgebungen wahrscheinlich, die ja noch eine große Rolle im Roman spielen.
Genau, ja. Ja, die Aufmerksamkeitsspanne ist natürlich viel geringer. Ja, warum, weiß jeder. Es kommt einfach durch die Informationsüberflutung der Handys und die kurzen Infohäppchen. Im Roman sind es dann einfach die Streaming-Leute, die gucken ja, wie andere Gaming, also Gay-Men, also Spiele spielen.
Ja, das ist das neue Fernsehen, wenn ich das richtig... Ich bin selber noch nie in so einer Spieleumgebung gewesen, aber habe jetzt gelernt, dass das neue Fernsehen sein könnte.
Genau, das gibt es auch heute schon. Ja, die Plattform dazu heißt Twitch, gehört aber zu Amazon. Und da hat es in Deutschland ungefähr 6 Millionen Zuschauer pro Monat. Mhm. Und die gucken zu, wie andere Leute spielen. Mhm. Man kann es auch als E-Sports bezeichnen. Und das ist wirklich, ich schaue meinetwegen Handball oder Fußball oder Skispringen und die gucken halt wie jemand World of Warcraft oder sonst. Ich kenne die aktuellen Spiele nicht, also da muss ich passen. Aber die gucken das dann so, wie wir irgendeine Sportveranstaltung gucken. Ja. Und das ist eine Welt, die jetzt für unsere Generation oder ich sag mal alle über 40 gar nicht existiert. Und trotzdem ist sie da und zwar riesengroß. Und das ist hier im Roman eben auch verarbeitet, dass da quasi eine Welt existiert, von der die Erwachsenen gar keine Ahnung haben und dass die untereinander kommunizieren und eine echte Power entfalten können, wenn die mal zusammenhalten. Ja, und so kommt eben die neue Partei, die Jugend für Zukunft, dann in der Wahl auch auf ein sehr, sehr überraschend gutes Ergebnis.
Ja, es mag eine Parallelerklärung sein, warum die jungen Generationen anders sind. Ich erkläre das sonst immer mit PISA und Bologna, mit diesen Bildungsreformen. Aber man muss wahrscheinlich auf Plattformen wie Twitch gucken, die ich vom Namen her schon kenne. Aber man muss sie ausprobieren, denke ich, um zu verstehen, was da passiert. Im Nachwort schreiben Sie, dass Sie nach einer kurzen Schockstarre im Frühjahr 20 gesehen haben, dass die Mechanismen hinter Corona sich nicht groß von dem unterscheiden, was wir beim Klima erleben. Das müssen Sie erklären.
Ja, tatsächlich war es so, als dann der erste Lockdown ausgesprochen wurde, das war ja im März, April 2020, da wusste ich, genauso wie die allermeisten Menschen, nicht mehr so richtig, was passiert hier eigentlich. Aber nach ganz kurzer Zeit ist mir klar geworden, dass die Mechanismen tatsächlich vergleichbar sind. Ja, es ist also eine unsichtbare Gefahr. Ja, CO2 kann niemand sehen und das Virus kann auch niemand sehen. Es wird uns von Experten erklärt, was los ist. Ja, selbst kann man das gar nicht beurteilen. Alle Informationen kommen durch die Medien. Und dann wird uns eine Lösung präsentiert, die quasi von oben kommt, ja, von den großen Rettern, unserem Staat oder der WHO oder dem IPCC fürs Klima. Und jeder muss mitmachen. Und wer nicht mitmacht, ist aus dem Kreis der Solidarischen ausgeschlossen. Er ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Es ist exakt dasselbe Muster. Und als ich das erkannt habe, war es ein einfaches, auch das ganze Virenthema da noch mit einzuarbeiten. Das von Anfang an noch gar nicht da war, weil dann gab es ja noch nicht, 2019. Aber letztendlich hat es sich nahtlos eingefügt vom Mechanismus
her. Es gibt so eine Art Rückblick, die Zeit der großen Pandemien und die Impfungen, die sogenannten Impfungen tauchen auf, die man alle halbe Jahr, glaube ich, in dem Buch machen muss.
Ja, und vor allem auch das Abstand halten, das bleibt erhalten. Ja, der gute Helfer überwacht, dass nicht mehr als 10 Leute pro Monat näher als 1,5 Meter kommen. So sieht es im Moment tatsächlich ja gerade nicht aus, ja, aber wer weiß, was noch alles auf uns zukommt.
Eine zentrale Rolle im Buch spielt ja das Amt für Schuld und Scham. Ja. Haben wir das in der Corona-Zeit so auch erlebt? Wahrscheinlich müssen Sie das erst erklären, welche Kraft Schuld und Scham in einer Gesellschaft entfalten können und dann das vielleicht auf diese Themen übertragen.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil neben dem Thema Macht ist tatsächlich das Thema Schuld zentral, auch in dem Roman. Und Schuld hat eine unfassbar starke Wirkung auf uns Menschen. Auf jeden, also fast jeden von uns, würde ich mal sagen. Und das ist ja auch Jahrtausende alt. Seit mindestens 2000 Jahren wissen wir, dass wir Sünder sind. Vermutlich schon länger. Also jede der großen Religionen stellt natürlich Regeln auf. Und wer diese Regeln nicht einhält, ist ein Sünder. Und kann dann aber auch Vergebung erlangen. Ja. Die Sünde oder die Sünde erzeugt Schuld. Und Schuld ist ein Gefühl, was uns allen natürlich irgendwo wehtut innerlich. Ja, es ist ein sehr negatives Gefühl und wir wollen uns frei machen von Schuld.
Ja, schuldig werden wir ja meist an Gemeinschaften. Wir wollen Teil von Gemeinschaften bleiben.
Ja.
Also wollen wir uns reinwaschen von Schuld und möglichst schuldfrei leben, was nicht geht, wenn ich das Buch richtig verstanden habe.
Was noch nie ging, ja. Weil auch wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, die christliche Religion mir als Beispiel nehme, war es ja nie möglich, ohne Schuld zu sein, weil die Sünde immer aufgrund der Nichteinhaltung von Regeln und Geboten entstanden ist. Und natürlich konnte man diese Schuld auch wieder loswerden im Sinne der Beichte oder der Buße oder beidem. Aber die Grundtatsache, dass man sich immer wieder schuldig macht im Leben, die bleibt einfach erhalten. Und das ist, also ich bin da erst nach und nach drauf gekommen, wie zentral dieses Thema ist für uns Menschen insgesamt, ja, dass Schuld eine unglaublich starke Kraft ist. Und der Gegensatz ist zum Thema Angsterzeugung, oder ich muss anders anfangen. Angst ist ja was, was immer eine Gefahr von außen darstellt. Ja, wir haben Angst vor Terroristen, wir haben Angst vor Viren, wir haben Angst vor den Russen, wir haben Angst vor
Waldsterben,
Ozonloch, dem Klima, das uns auf den Kopf fällt, ja. Und keine Ahnung. Ja, also wir haben immer Angst vor äußeren Gefahren oder sollen das haben zumindest. Die Schuld wird von uns selbst erzeugt. Unser eigenes Gewissen erzeugt diese Schuld und Scham teilweise. Weil wir Regeln verinnerlicht haben, Gebote und Regeln, die uns sagen, was gut ist, was ein gutes Leben ist, wie man sich zu verhalten hat, um in der Gemeinschaft der Guten bleiben zu dürfen. Ja, das ist ein Regelkorsett, das in jedem von uns angelegt ist aufgrund der Erziehung. Und vieles davon macht auch total Sinn. Ja, eine Gesellschaft kann ja nur zusammenleben, wenn es bestimmte Regeln gibt. Ansonsten wäre Mord und Totschlag, das will keiner. Also viele Regeln sind sinnvoll. Und wenn man dagegen verstößt, wenn ich jemanden beklaue oder jemanden niederschlage und so weiter, das geht nicht. Ja, also es ist gut, wenn wir auf unser Gewissen hören und wissen, was zu tun ist und was zu lassen ist. So. Jetzt ist es aber so, dass die Religionen immer weniger Einfluss haben, im Westen zumindest, ja, im Westen. Und wir ein komplett neues System haben, was uns sagt, was wir tun und lassen dürfen. Und dieses neue System wird erzeugt eben von dieser ganzen Klima- und CO2-Geschichte.
Ja, das finde ich das Interessante an dieser Zeit, dass man beobachten kann, wie die Festplatte, die Sie jetzt Gewissen genannt haben, umgeschrieben wird. Und damit ist einem klar, dass das nichts Natürliches ist. Solange man in einer rein christlichen Gesellschaft gelebt hat und das über Generationen gemacht hat, war das ja wahrscheinlich irgendwie Gott gegeben. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten und so weiter. Ja. Und jetzt erleben wir innerhalb kurzer Zeit, wie völlig neue Dinge erfunden werden. Man, letztlich hat ja auch das Corona-Thema über Schuld funktioniert. Du sollst deine Großeltern nicht ins Grab bringen.
Ganz genau.
Überhaupt andere nicht mit diesem Virus verseuchen und ähnliche Dinge. Auch da ist man ja über Schuld und Scham gekommen.
Ganz massiv, ja.
Oder diese Hände, ich sehe ja richtig, wie Leute sich quälen, wenn sie in so einen Raum reinkommen, wo dieser Spender ist. Ne? Und sich dann gut fühlen, wenn sie es gemacht haben. Klar, in meinen Augen sinken die dann immer.
Ja, aber
das ist wahrscheinlich eine Ausnahme. Ich gehöre auch nicht zu den Guten.
Genau, sie gehören nicht wirklich zur Gemeinschaft.
Ja. Ja,
sie sind Außenseiter.
Ja. Ja,
wir sind Außenseiter, weil wir uns den neuen Gemeinschaftsregeln nicht automatisch fügen.
Und das Schöne ist ja, wenn man einmal verstanden hat, dass diese Festplatte permanent neu bespielt werden kann, ist man ja resilient oder resistenter gegen das, was da von außen kommt. Sollte zumindest so sein.
Aber dazu muss man die Mechanismen erstmal verstanden haben. Und darum, also ich denke, das war auch vielleicht sogar der wichtigste oder der Hauptgrund, dass ich überhaupt das Buch geschrieben habe. Es geht um Bewusstmachung von Mechanismen. Also Mechanismen, mit denen wir es zu tun haben. Ja, das sind einfach diese Erschaffung von Angst. Ja, ist ein Riesenmechanismus. Dann die Machtstrukturen, die das überhaupt ermöglichen. Und jetzt haben wir einfach diesen Mechanismus der Schulderzeugung. Und das ist auch ein Mechanismus. Und der ist Jahrhunderte oder Jahrtausende alt. Der ist ganz tief in uns angelegt. Ja, das ist nichts Neues, aber das Neue ist, dass die Regeln neu definiert werden. Also die Regeln, die diesen Mechanismus zum Aufploppen bringen. Früher war es einfach so, wenn ich wusste, was ich darf und was ich nicht darf. Das war in unserer Welt und Generation primär durch die christliche Kultur vorgegeben. Und jetzt auf einmal gibt's ganz neue Regeln. Ich darf nicht mehr fliegen, ich darf nicht mehr Fleisch essen, ich darf nicht mehr die Wohnung heizen, mehr als auf 19 Grad, ich darf nicht mehr das und jenes. Das sind also Dinge, vor 10 Jahren, wenn jemand zu mir gesagt hätte, du darfst die Wohnung nicht mehr heizen, hätte mich jeder angeguckt, was soll das? Was für eine sinnlose Idee. Und vieles von dem, was uns heute schon fast normal erscheint, ja, wie dass man sich rechtfertigen muss, wenn man jetzt in Urlaub fliegt, ja, das ist ja komplett neu. Das alles gab es vor 10 oder 15 Jahren noch nicht. Das heißt, ganz normale Alltagshandlungen sind mit Schuld beladen worden. Und jeder, der daran glaubt, ja, an diesen Schuldkodex oder an diesen Moralkodex, muss man eher sagen, der fühlt sich jetzt schuldig und muss sich rechtfertigen oder Buße tun.
Ja, das Spannende ist ja, dass viele ihrer Protagonisten in den 17-Grad-Wohnungen ja krank werden, erkältet sind, permanent erkältet sind, aber sich trotzdem gut dabei fühlen, weil sie halt bei 17 Grad leben. Und dann fand ich natürlich spannend an diesem CO2-Thema, dass man überhaupt nicht ohne Schuld sein kann. Und das Sportbeispiel ist ja schlagend. Wenn ich anfange, etwas für meinen Körper zu tun, werde ich schuldig. Kinder kriegen wird in ihrer Romanwelt ja auch mit jedem Kind härter bestraft. Das dritte ist ja dann fast schon eine Art Todesurteil, ja, weil man so viel CO2-Budget fast gar nicht hat. Also außer, wenn man sehr jung noch ist.
Ja, genau. Also das erste Kind kostet einen 3 Lebensjahre in Form von CO2-Budget. Das zweite Kind 7 Lebensjahre. Und das dritte sind, glaube ich, 14. Ich
weiß gar nicht auswendig. Ja. Ist aber insofern nicht schlimm, weil die meisten Kinder ja eh genötigt werden, in Communities zu gehen und man von dieser Eltern-Kind-Beziehung in ihrer Welt, in ihrer Romanwelt nicht so viel hält.
Ganz genau. Also in den Communities erhalten die Kinder natürlich die modernste Erziehung. Ja, die Eltern haben ja oft noch so alte Ansichten. Ja, die können die Kinder gar nicht ordentlich erziehen. Und deswegen gehen die in ganz, ganz frühen Jahren schon in Communities und erhalten dort die staatlich autorisierte Erziehung.
Ja, wenn man das diese Argumentation Schuld und Scham nimmt und dann das CO2-Thema dazu packt, wird klar, warum sich Thinktanks und andere gefreut haben dürften, als sie das entdeckt haben, dass man damit ein Thema hat, wo niemand ohne Schuld leben kann.
Es ist wirklich genial. Ja. Also CO2 ist tatsächlich das absolut geniale Instrument, weil es gibt keinen Lebensprozess im Grunde genommen ohne CO2-Beteiligung. Und der Club of Rome hat im Jahr 1992 in einem Buch auch schon geschrieben, der Feind des Menschen ist der Mensch. Und wir müssen was Neues finden, um die Menschen hier besser steuern zu können. Und da ist eben das CO2 aufgetaucht. Und seither geht es ja immer weiter. Ja? Die ganze CO2-Story, die verfolgt uns jetzt seit über 30 Jahren. Und ich weiß nicht, ob es damals geboren wurde, aber das ist mit...
In diesem Buch, von dem ich am Anfang erzählt habe, von Bernie Levin, das ist dieser australische Wissenschaftshistoriker, wird das in den 70ern erfunden. Ja. Bis dahin ist die ganze Wissenschaftsgemeinschaft ignoriert dieses Thema. Und da kommen halt zum Beispiel Atomlobby, US-Forschungsförderer, kommen darauf, dass man das CO2-Thema pushen müsste.
Ja, und wie gesagt, das CO2-Thema hat den großen Vorteil, dass es an jedem Vorgang beteiligt ist und dass darüber die maximale Kontrolle möglich wird. Und das ist eigentlich das wirklich Geniale an dieser ganzen Geschichte, die Menschen haben ja das Gefühl, dass sie was Gutes tun, weil jeder persönlich meint ja, er könnte das Klima beeinflussen. Also ich, wenn ich jetzt nicht fliege, sondern fahre oder gar nicht mehr in Urlaub gehe, ich als Mensch, Thomas Eisinger, ich selbst beeinflusse das ganze Weltklima. Was ja vollkommen absurd ist. Ja? Also auf physikalischer Ebene komplett absurd, weil selbst das ganze Land Deutschland kann so gut wie nichts beeinflussen. Aber moralisch ist natürlich hier die Dimension aufgemacht. Und wenn ich jetzt mich gut fühlen will, dann tue ich genau diese Dinge und gebe damit sozusagen ein Zeichen, dass ich zur Gemeinschaft der Guten gehöre. Und das ist eigentlich diese ganz, ganz starke Motivation und diese innere Bewegkraft, die uns dazu bringt, Dinge zu tun, die an sich komplett absurd sind, weil wir zur Gemeinschaft gehören wollen. Und das ist eine Urkraft, die ist so stark wie kaum etwas anderes in uns. Ja, dieser Wunsch, zur Gemeinschaft zu gehören oder andersrum, die Angst davor, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden.
In Ihrem Buch treiben Sie das ja auf die Spitze. Ich weiß nicht, ob wir das verraten sollen.
Was meinen Sie?
Na, dieses sich gut fühlen mit dem großen Geschenk. Müssen wir vielleicht noch nicht auflösen, was das große Geschenk ist. Aber man kann sich denken, was daraus folgt, wenn man die Argumentation
zu Ende bringt. Genau, das ist wirklich zu Ende gedacht. Ja. Und es geben dann viele ihr großes Geschenk tatsächlich.
Ja, ja. Ja. Lassen Sie uns vielleicht noch zur Politik wechseln. Ihre Klimakanzlerin
Milena,
ja. Ich habe immer gestockt beim Lesen, weil ich ja Milena Preradovic kenne und verehre. Und da hat mir der Name hat mir nicht
gut,
so
damit
nicht,
natürlich gar nicht,
nicht,
zu
nicht
tun.
So ins Konzept gepasst. Ihre Klimakanzlerin Milena, genau, die vereint ja letztlich alle Klischees der Politikverdrossenheit. Wasser predigen, Wein trinken, Journalisten kaufen, Journalisten erpressen, Konkurrenten ausspähen, gefügig machen, ausschalten. Dazu eine Marionette dubioser Mächte, die im Buch unklar bleiben, in den USA sitzen könnten, wird nicht näher beschrieben. Ja. Haben Sie selbst die Politik so erlebt?
Gut, dazu war ich nicht weit genug oben, um da wirklich mitreden zu können. Aber was ich mitbekommen habe, ist schon, also ich selbst bin jetzt seit fast 25 Jahren selbstständig und was mir in der Politik eben aufgefallen ist, ganz im Unterschied zu einem Unternehmertum oder einem Betrieb, ist, dass man Menschen, die einfach nicht dazu passen, dass man die nicht loswerden kann. Also man kann denen nicht kündigen oder man kann sie nicht auf eine andere Position versetzen. Die sind gewählt und sind da für 2 bis 4 Jahre und können hier Unsinn machen und Schaden anrichten und man kann denen nicht Herr werden. Ja, das ist also ganz anders als im sonstigen Leben. Ja, die sind da quasi fix verankert auf ihrer Position und es gibt keine faire Möglichkeit, irgendwie mit denen umzugehen. Und deswegen wurde in diesem ganzen Politikfeld eben eine Methode entwickelt und die heißt, man findet einen Skandal oder man konstruiert einen Skandal, gibt den an die Medien und lässt diese Leute dann so richtig ins Messer laufen. Dazu muss man natürlich erst eine gewisse Fallhöhe haben, damit das Prinzip funktioniert.
Und Journalisten haben, die bereit sind, die Geschichten dann auch nach draußen zu tragen.
Aber die gibt es eigentlich immer, diese Journalisten, ja, normalerweise. Außer, gut, heutzutage ist es natürlich so, wenn jemand in der Grünpartei tätig ist, dann wird sich kaum ein Journalist finden, der hier den Giftschrank öffnet. Aber normalerweise funktioniert dieses Spiel einfach so.
Gut, selbst wenn sich jemand finden würde, würde er aus der Gemeinschaft der guten Journalisten ausgeschlossen werden und nicht ernst genommen werden.
Höchstwahrscheinlich. Eben, das ist auch wieder die Angst des Journalisten in seiner Gruppe. Ja. Ja, er will ja auch in seiner Gruppe bleiben und anerkannt werden. Und viele denken ja, diese Theorie, dass Journalisten gesteuert werden, ist völliger Bullshit. Ja, ist es meiner Ansicht nach auch, weil es ist eigentlich dieses systemimmanente Verhalten. Jeder will in seiner Gruppe anerkannt bleiben und sein. Und deswegen wird er alles tun, um eben in seiner Gruppe zu bleiben. Und die allerwenigsten brechen ja aus. Ja, ein Boris Reitschuster oder ein Roland Tichy und so weiter sind ja die großen Ausnahmen. Die allermeisten bleiben ja in ihrer Gruppe und wollen dort Anerkennung haben. Und deswegen werden sie alles tun, um dort zu bleiben. Und das ist ein ganz normales menschliches Vorgehen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes an sich.
Gut, Ihre Klimakanzlerin Milena kauft ja diesen Zeitjournalisten, der ihr da zu Diensten ist, auch, indem sie ihnen Dinge gibt, die man sonst nicht bekommen kann, indem sie ihnen auch anscheinend auch Lebenszeit schenkt.
Genau, in Form von CO2-Punkten.
Ja,
ja. Ja, richtig.
Also scheint es dann beides zu geben, schon direktes Kaufen, aber...
Das gibt es natürlich schon auch, ja. Oder dieser sogenannte Embedded Journalism, wo die dann eben mitfliegen zu den großen Regierungsreisen etc. und dann Zugang bekommen. Klar, also diese super enge Bindung gibt es natürlich auch und es geht ja weiter, dass die Journalisten dann direkt ins Amt des Regierungssprechers wechseln etc. Ich meine, diese, was da mittlerweile abläuft, ich weiß nicht, ob das schon in den 60er, 70er Jahren so war, aber das ist ja mittlerweile komplett, es gibt ja keine echte Trennung mehr zwischen Regierung und Journalismus.
Gut, gab es natürlich immer, dass sich Kanzler Journalisten, die profiliert waren, geholt haben, um ihre Politik verkaufen zu lassen, aber wahrscheinlich nicht so krass wie heute, zumal heute ja im Journalismus selber eher gekürzt wird, die Arbeitszeiten, die Arbeitsbedingungen schlecht sind. Ich habe von Pressesprechern gehört, dass Journalisten zu Pressekonferenzen kommen, nicht um Neuigkeiten zu erfahren, sondern um rauszubekommen, ob halt ein Job auf der anderen Seite frei wird. Das dämmt natürlich die Kritikfähigkeit ein, wenn ich eigentlich lieber im Ministerium arbeiten würde, als das Ministerium zu kritisieren.
Klar, das funktioniert so nicht mehr. Merkt man ja auch permanent. Ja. Ja,
man kann in Ihrem Buch ja auch viel über Macht, politische Macht lernen, darüber, wie man erst das Sagbare einschränkt und dann das Denkbare einschränkt auf diese Weise, wie man nicht nur Geschehen kontrollieren muss, sondern vor allen Dingen das, was die Menschen über das Geschehen denken.
Ja.
Vielleicht können Sie darüber noch ein bisschen erzählen, weil ich fand das sehr spannend, wie Sie Regeln der Macht ausbreiten und letztlich eine Analyseraster liefern für das politische Geschehen der Gegenwart.
Ein Zitat fällt mir dazu ein, und zwar: mächtig ist, wer die Dinge in seinem Sinn geschehen lassen kann. Aber noch mächtiger ist derjenige, der bestimmen kann, was die Menschen anschließend darüber denken.
Das Zitat hatte ich wahrscheinlich im Kopf eben.
Ja. Also das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Es passiert irgendwas, ja. Meinetwegen irgendein Zug, Chemieunglück in den USA.
Gasleitungen werden.
Oder eine Gasleitung wird gesprengt. Ja. Und das ist ja eine unvorstellbare Aktion. Ja. Und diejenigen, die die echte Macht haben, die können darüber entscheiden, was die Menschen anschließend über diesen Vorfall denken. Und das ist eine unfassbare Macht. Ja. Und ich bin, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, wie ich zum ersten Mal drauf gestoßen bin, aber was mir jetzt wirklich wichtig war im Buch, und das ist ja das, was wir heute permanent erleben, das ist, dass zu den großen Themen unserer Zeit nur eine Sichtweise existieren soll und darf. Also was wir über Zuwanderung denken, was wir über die Pipelines denken, was wir über den Krieg in der Ukraine denken, was wir über CO2 denken und so weiter, dazu gibt es jeweils genau eine erlaubte Meinung.
Ja, auch das, was wir über Großdemonstrationen denken. Man kann, wir haben es ja im August 20 gesehen, man kann hunderttausende Menschen auf die Straße bringen.
Aber es waren doch nur 27.000.
Ich glaube 17 oder sowas. Oder 17. Ja, also, und das, wenn das nur oft genug behauptet wird, dann ist das irgendwann wahrscheinlich auch
eine Absurdität nicht mehr zu überbieten, eigentlich, wenn man die Bilder gesehen hat. Aber trotzdem ist es permanent.
Weil wir sind schon zu alt, das dann auch in Geschichtsbüchern zu lesen. Aber vermutlich werden unsere Enkel in Geschichtsbüchern die offiziellen Zahlen lesen.
Genau. Naja, aber das Thema ist ja tatsächlich dieses sogenannte Einheitsnarrativ, was da zu jeder großen Gegebenheit gestrickt wird, das muss verteidigt werden. Und je absurder diese erfundene Wirklichkeit ist, desto wilder die Versuche, jede abweichende Sichtweise zu bekämpfen. Und im Buch heißt es eben, es kann nur eine Wahrheit geben, ja, und darüber wird eben entschieden, was gesagt und letztendlich dann auch gedacht werden kann. Weil wenn ich errichte irgendwann innere Zäune in mir selbst, ja, wenn ich weiß, das darf ich nicht sagen, das darf ich nicht sagen, das darf ich nicht sagen, dann führt es dann irgend so weit, dass ich es nicht mal denken kann, wenn ich innere Zäune errichte, also ein inneres Gatter, innerhalb dessen sich meine Gedanken bewegen und außerhalb dessen kann ich gar nicht mehr denken, weil ich eh weiß, dass es verboten ist.
Ich habe vor allen Dingen keine Argumente mehr. Da gibt es ja schöne Forschung von Elisabeth Nolle-Neumann, Theorie der Schweigespirale, die einmal auch mit der Isolationsfurcht argumentiert. Also wenn ich das Gefühl habe, eine bestimmte Position, sagen wir über die Sprengung der Pipelines reden wir nicht, ist in der Mehrheit, dann werde ich auch meine Minderheitenposition öffentlich nicht äußern. Viel dramatischer ist, dass man in den Leitmedien dann keine Argumente mehr für die Gegenposition findet und dann irgendwann auch die Argumentationsfähigkeit schwindet, weil ich einfach nichts mehr sagen könnte, selbst wenn ich mich traue, diese Schranken, dieses Gitter da zu überwinden, was Sie gerade beschrieben haben.
Und genau aus dem Grund ist es ja so wichtig, im Moment diesen Kampf gegen Desinformation massiv nach oben zu schrauben. Also so wichtig für die Machthaber natürlich, ja, weil diese alternativen und unabhängigen und freien Medien, die bieten ja genau die anderen Sichtweisen. Das heißt nicht, dass die immer recht haben, ja, auf gar keinen Fall. Aber sie bieten alternative Sichtweisen und so kann jeder sich selbst ein Bild machen. Das Problem an der Situation ist allerdings, in dem Moment, wo es eine zweite oder eine dritte Sichtweise gibt, heißt es ja, dass es nicht nur eine Sichtweise gibt. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, ja. In dem Moment, wo ich überhaupt nur darüber nachdenken kann, dass es eine zweite Sichtweise geben könnte, heißt es ja, es gibt keine absolute Wahrheit, die der Staat hier verkündet, sondern es gibt vielleicht eine zweite oder eine dritte Betrachtung und eine Perspektive. Und allein das darf es schon nicht geben. Es darf wirklich nur eine einzige Sichtweise geben, weil allein die Tatsache, dass eine zweite möglich wäre, bedeutet schon, das ist nicht die absolute Wahrheit.
Das war letztlich auch der Wirkmechanismus der Westmedien in der DDR. Ich habe ja viel Forschung dazu gemacht, habe keinen gefunden, der den DDR-Medien geglaubt hat, selbst die allerüberzeugtesten nicht. Habe aber auch wenig Menschen gefunden, die vorbehaltlos den Westmedien vertraut haben. Okay. Auch da hieß es, gibt es Interessen, haben wir gesehen. Sobald die über den Osten berichtet haben, war das gefärbt. Aber was durch die Bank erzählt wurde, dass diese zweite Sicht wichtig war. Einfach herausgefordert zu werden, immer zu wissen, wir müssen selbst nach der Wahrheit suchen.
Genau. Und deswegen sind ja viele aus der früheren DDR auch heute wesentlich kritischer, weil die diese Propagandamechanismen eigentlich schon kannten von damals Und im sagen wir mal, früheren Westdeutschland war es ja so, dass man immer noch gedacht hat, Tagesschau und ZDF heute verkünden die Wahrheit. Und da ist diese Idee, dass das tatsächlich auch Propaganda sein könnte, die ist einfach nicht vorhanden.
Ich habe diese These neulich im akademischen Kontext vertreten, bei so einem Vortrag vor 40, 50 Historikern. Und da wurde mir entgegengehalten, na ja, aber die müssen doch wissen, dass wir jetzt in der Demokratie leben, dass das hier völlig anders läuft. Über 30 Jahre danach noch. Also in einem akademisch eher westlich geprägten Kontext. Okay. Völliges Unverständnis. Die Tagesschau, die Tagesthemen.
Und ich glaube, das stellt tatsächlich im Moment die größte Spaltung dar in unserer Gesellschaft. Das gibt wirklich, es gibt eigentlich drei Gruppen, aber die zwei wesentlichen Gruppen sind diejenigen, die heute noch nicht erkennen können, was Propaganda ist und total gläubig sind im Sinne von, was die Tagesschau verkündet und der Regierungssprecher, das ist einfach die Wahrheit. Und dann gibt es die Gruppe, die total skeptisch ist, alles hinterfragt, sich viel, viel mehr unabhängig informiert und die auch einer Tagesschau und einer Süddeutschen und einer Zeit und einer FAZ einfach so nicht mehr glauben von vornherein, sondern alles hinterfragen. Und diese Gruppe wird auch nie wieder dazu zurückkehren, einfach so zu glauben. Nie mehr. Das ist weg. Die sind verloren sozusagen.
Weil gibt es das dazwischen noch.
Und dann gibt es was dazwischen. Ja. Und die Dazwischengruppe ist jetzt durch diese ganze Corona-Zeit viel größer geworden als zuvor. Das sind also diejenigen, die merken, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, die Medien erzählen uns nicht immer die Wahrheit und die Politiker schon gar nicht. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Aber sie haben noch nicht den Zugang oder auch noch nicht den Mut gefunden, ihr eigenes Weltbild in der Hinsicht zu hinterfragen, was heißt denn das eigentlich, wenn die uns nicht immer die Wahrheit erzählen? Was bedeutet das eigentlich? Was steckt da dahinter? Und die sind jetzt so ein bisschen orientierungslos, hin und her gerissen. Sie trauen sich nicht, bestimmte Medien zu lesen und anzugucken, weil die sind ja alle böse, die sind ja alle dann irgendwie, die Wörter kennen wir alle, die will ich jetzt gar nicht verwenden. Da ist ja praktisch von den Etablierten eine Brandmauer errichtet worden. Selbst wenn du uns nicht mehr vertraust, geh auf keinen Fall dahin, weil die sind ganz böse. Ja? Die sind irgendwie Rechts- und Schwurbler und Verschwörer und da darf man nicht hingehen. Glaub lieber uns und selbst wenn du uns nicht glaubst, aber nicht denen, auf gar keinen Fall. Und die sind jetzt so ein bisschen verloren oder nur noch heimatlos oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Und das ist aber sehr, sehr spannend, weil es viel mehr Menschen geworden sind aufgrund der Lügen, die uns durch die ganze Corona-Politik verkauft worden sind, haben eben viele gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und an der Stelle, glaube ich, gibt es eine ganz große Chance für die Zukunft.
Ich habe neulich bei Miloš Matušek, der ja auch schon in diesem Format war, eine schöne Kaskade dieser Diffamierungsvokabeln gelesen. Umstritten, rechts, verschwörungstheoretisch, antisemitisch. Das war sozusagen der Steigerungslauf.
Rassistisch fehlt irgendwie noch dazwischen.
Stimmt, ja, weiß nicht, vielleicht sieht der Miloš das in der Schweiz nicht so als Problem an.
Ja, okay. Genau.
Es dürfte schon deutlich geworden sein, dass in dem Machtspiel, das Sie beschreiben in Ihrem Roman, Medien der, Zitat, höchste Trumpf sind, so sagt das eine der Protagonistinnen. Auf ihrer Webseite nennen sie Macht, Medien, Manipulation in einem Atemzug. Warum ist Ihnen das so wichtig? Warum ist Ihnen dieses Thema so wichtig?
Naja, weil das Bild, das in unserem Kopf von der Welt entsteht oder vorhanden ist, wird primär durch die Medien bestimmt. Es gibt ja den einen Teil unseres Lebens, den wir durch persönliche Erfahrung kennenlernen. Ja, das ist aber ein relativ kleiner Teil, aber der nahe Teil eigentlich. Der größte Teil der Welterfahrung ist keine echte Erfahrung, sondern wird durch die Medien vermittelt. Also was ich jetzt weiß von Südafrika, von, keine Ahnung, Sie waren schon in Nordkorea, aber wer war das denn bitte schon?
Ich bin da natürlich hingefahren, weil ich dachte, dass das Medienbild nicht stimmt, aber es hat weitgehend gestimmt.
Okay, aber egal wo, niemand kann in die Ukraine fahren und sich davon überzeugen, was da wirklich los ist. Genauso.
Oder er verliert seinen Lehrauftrag wie Patrick Barb, der ja recherchiert hat in diesen Gebieten und dann in Kiel nicht mehr Journalismus lehren darf, weil Recherche vor Ort offenbar nicht zu den aktuellen Journalismuslehren gehört.
Unfassbar. Aber das ist ja wieder ein gutes Beispiel dafür, dass diese erzeugte Geschichte nicht hinterfragt werden darf. Ja. Und alles, was wir von der Welt wissen, außer unserem reinen persönlichen Erfahrungsbereich, wissen wir durch die Medien. Insofern ist es ganz klar, dass jeder, der an der Macht ist oder an die Macht möchte, der muss versuchen, die Medien unter seine Kontrolle zu bringen. Er muss es versuchen. Es geht gar nicht anders. Das ist eine reine logische Frage und es passiert ja auch, ja, wie wir ganz offensichtlich sehen können, ob das jetzt in den USA ganz offensichtlich so ist oder bei uns. Und diese Welt, dieses Weltbild, das wir da vermittelt bekommen, das glauben wir meistens auch, weil wir gar keine andere Möglichkeit haben. Ja, man kann ja nicht überall selbst hinfahren. Und das ist eben die große Gefahr, dass wir hier nicht mehr unterscheiden können zwischen dem erzeugten Bild, das auch bestimmten Interessen folgt natürlich, und irgendeiner objektiven, und eine rein objektive Berichterstattung gibt es ja so gut wie gar nicht, weil allein die Auswahl der Bilder und Gesprächspartner ist ja schon eine Auswahl. Ja, also. Und jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren.
Nee, das ist gut. Ein Gegenargument, was ich da oft höre, ist, dass die Jugend, um die es ja in Ihrem Roman geht, dass die Jugend gar nicht mehr erreicht wird von diesen etablierten Kanälen, die dieses eine Weltbild erzeugen. Bietet ja Ihr Buch über diese Computerspiele eine Möglichkeit, auch Machthabern zu sagen, wo sie eigentlich rein müssen. Wahrscheinlich sind die längst da. Ein bisschen kann man es ja hier sehen. Irgendwann erscheint diese Milena-Kanzlerin in einem dieser Computerspiele. Und der Protagonist Robin muss in Windeseile entscheiden, was er damit jetzt macht.
Ja.
Kann er die von allen geliebte, bewunderte Klimakanzlerin virtuell erledigen oder gibt er das Spiel einfach verloren?
Ja, das ist eine der großen Konfliktsituationen im Roman, der auch eine ziemliche Schlüsselszene darstellt. Inwieweit das heute schon reingeht in diesen Bereich, das kann ich selbst nicht beantworten. Ich glaube, den meisten Jugendlichen, die haben da keine Lust drauf, irgendwie sich mit politisch korrekten Dingen in den Spielen zu beschäftigen. Aber das ist auch interessant, dass diese Spielewelt auf vieles pfeift, was jetzt so als politisch korrekt angesehen wird. Da geht es halt nur um ganz andere Dinge. Ja.
Aber es wäre natürlich ein leichtes für Menschen mit vielen Ressourcen, auch die Spielewelten entsprechend zu beeinflussen. Ich habe mal in der Corona-Zeit im Sommer 21 einen Vortrag gehört auf einer Tagung, wo es um Pandemiespiele ging. Die lange vor, bevor wir von Corona je gehört hatten, erfunden worden waren, Millionen Publikum hatten und diese Welten relativ realistisch vorweggenommen haben, in der wir uns da im Sommer 21 bewegt haben.
Ja, es gibt auch die Filme dazu und Serien. Und dazu einfach das Stichwort Predictive Programming, das uns bestimmte Szenarien aufgrund von Filmen oder eben auch Computerspielen schon vermittelt werden und das realistische Szenario irgendwo in unserem Unterbewusstsein da liegen. Und wenn es dann tatsächlich passiert, dann ist es gar nicht mehr so überraschend, weil man hat es ja schon mal gesehen. Und mir persönlich ging es so, als ich die zwei Türme einstürzen sah von dem World Trade Center, eben 9/11, und das ging nicht nur mir so, das weiß ich, ja, da war irgendwie der erste Gedanke, das ist ja wie in einem Kinofilm, in einem Katastrophenfilm. Sowas hat man irgendwie schon mal gesehen.
Klar, das flammende Inferno mit Roy Scheider.
Okay.
Der kam sogar in der DDR im Kino.
Tatsächlich.
Ja.
Ja, aber man hat solche Bilder schon mal gesehen und deswegen konnte man sich vorstellen, dass sowas möglich sein kann. Und das ist eben dieses Predictive Programming, dass Dinge, die uns eigentlich unvorstellbar erscheinen, aufgrund von Filmen in unser Unterbewusstsein eingespeist werden, als mögliches Szenario.
Das wäre ein Feld auf jeden Fall für die Forschung. Wir Medienkritiker konzentrieren sich auf Tagesschau, Süddeutsche, Spiegel und so weiter. Man muss in diese Welten reingucken, weil da Dinge passieren, die den meisten Leuten so nicht klar sind.
Ja.
Auch deswegen habe ich Ihr Buch gern gelesen, weil das mich nochmal ermuntert hat, eine andere Art von Forschung anzufangen.
Ja, okay. Schön zu hören.
Ich habe ein bisschen gestaunt über Ihr Menschenbild, das ja in der Corona-Zeit nicht so sehr gelitten zu haben scheint. Vielleicht war das vorher in der Planung des Buchs auch so angelegt. Ihr Roman sagt, ganz abstrakt, weg von den Protagonisten, dass jeder das Zünglein an der Waage sein kann, dass jeder was einbringen kann, was die anderen nicht haben. Wie haben Sie es geschafft, so positiv zu bleiben, trotz allem, was wir so erlebt haben?
Ja, ich glaube schon, dass die Schlüssel für uns schon nicht so sehr im Außen liegen, sondern in jedem Einzelnen und auch in ganz menschlichen Eigenschaften wie der direkten Begegnung zwischen Menschen, Menschlichkeit an sich, also wirklich menschlichem Verhalten und dass tief in uns drin diese Kraft da ist, ja, dieses Menschsein. Weil in dem Moment, wo sich zwei Menschen wirklich direkt begegnen, ohne dass man irgendwelche Vorurteile schon aufgebaut hat oder sonstiges, und sich die Chance geben, sich wirklich zu begegnen, in dem Moment kann was passieren, was Positives, was Verbindendes. Und deshalb ist ja auch Begegnung in meinem Roman so ein Punkt für die Zukunft, der da wichtig sein wird. Mhm. Indem sich eben Menschen unabhängig von irgendwelchen vorgefassten Urteilen begegnen und wirklich auf der Ebene des eigentlichen Menschseins begegnen. Ich kann es vielleicht jetzt im Moment gar nicht so perfekt ausdrücken.
Ja gut, es lebt ja auch in ihren Protagonisten. Dieser 18-Jährige, der dieses ganze Bildungssystem durchlaufen hat, der als erfolgreicher GEMA eine Sonderstellung hat, also auch zufrieden sein müsste mit dem System. Selbst in dem ist ja ein Stückchen Menschlichkeit da,
genau. Was
dann aktiviert werden kann, als es drauf ankommt.
Der Funke wird geweckt in ihm. Ja, natürlich auch durch ein sehr bedauerliches Erlebnis mit seinem Opa. Also er geht ja durch mehrere Schleifen sozusagen, bis dann der Funke wieder bei ihm entzündet wird, der aber immer da war. Und das glaube ich schon, dass der Funke da ist.
Er ist auch schon da, als der Robin eingeführt wird und sein Opa das erste Mal besucht, ist schon klar, da gibt es eine Beziehung, die bei diesem Mädchen, was den Oma-Geburtstag nicht mitfinanzieren will, der da offenbar nicht mehr so da ist. Aber es gibt bei einigen zumindest diese Menschlichkeit, auf die man dann bauen kann.
Ja. Und das ist auch meine Hoffnung insgesamt, weil wenn man sich immer nur beeinflussen lassen würde von diesen großen äußeren Ereignissen, die auch ganz stark immer wieder auf die Erzeugung von Angst und Schuld und so weiter ausgelegt sind, dann könnte man wirklich verzweifeln. Aber wenn man sich mehr auf die innere Kraft konzentriert, die in jedem von uns steckt und dabei ist, die auch ein Stück weit aufzubauen, auch mit anderen und so weiter in Gemeinschaft, dann geht da noch viel mehr. Und das ist vielleicht auch das Spannende an unserer Zeit, weil irgendwie wird es ja klar, diese alte Zeit, die moderne, die hat jetzt irgendeinen Endpunkt erreicht. Ja, aus welchem Grund auch immer, das weiß ich nicht, warum das so sein muss. Und das Neue ist noch nicht zu sehen. Und das ist ja das, was uns allen so viele Schwierigkeiten macht, weil wir kein Bild vor Augen haben, wo kann es denn wirklich hingehen. Es gibt keine Vision im Moment, keine positive Vision. Es gibt immer nur negative Geschichten. Und je stärker viele Menschen eine positive Vision entwickeln können, desto mehr Power wird da auch sein. Und selbst wenn man es noch nicht erkennen kann. Und ich glaube, das ist das, was wir alle lernen müssen im Moment. Ja? Obwohl wir es nicht erkennen können, den Weg zu gehen in das Unbekannte, in das Nichtwissen. Also wir gehen ja gerade in das Land des Nichtwissens, weil es keiner weiß, wo es hingehen wird. Viel stärker als vor 20, 30 Jahren, wo man irgendwie dachte, die Zukunft wäre so linear, so geht es einfach weiter. Nein, ja, es wird auf jeden Fall anders werden, aber keiner weiß wie. Und jetzt kann man daran mitwirken oder nicht. Und das ist spannend.
Es war gerade schön zu sehen. Am Anfang haben Sie Schwierigkeiten gesagt, das klang ja eher negativ, aber jetzt habe ich im Gesicht die Lust gesehen, die dieser neue Weg ja auch wecken kann. Ja. Kann ja auch Spaß machen, in unbekannte Welten aufzubrechen.
Und man lernt wirklich viele interessante Menschen dabei kennen. Mhm. Das habe ich jetzt in den letzten 3 Jahren eben auch festgestellt und schön war das auch.
Ja. Hoffnung machen ja auch Sachbücher, die in Ihrem Buch eine Rolle spielen, weil eine der Heldinnen über dunkle Bücher versteht, was vorher mit ihr passiert ist und dann eine wichtige Rolle spielt bei der Heldenreise ihres Robin.
Die Sachbücher, die sind vielfach verboten im Roman, weil sie natürlich den Leuten auch Dinge zeigen und verraten, die jetzt nicht durch Propaganda komplett verfälscht werden können, sondern einfach auf der Sachebene stattfinden. Und das ist ja das, was bei uns vielfach nicht mehr möglich ist, auf einer Sachebene zu diskutieren. Und wir sind heute in einem Zeitalter, wo ja ganz stark die sogenannte Gesinnungsethik überwiegt im Verhältnis zur sogenannten Verantwortungsethik, wo man quasi immer für die Folgen seiner Entscheidung oder wo man versucht, die Folgen seiner Entscheidung abzuwägen und danach die Entscheidung zu treffen, wenn die Gesinnungsethik darauf abstellt, eine rein moralische Entscheidung zu treffen, die Folgen komplett außer Acht lässt.
Ja, klassisch Max Weber, Gesinnung versus Verantwortung.
Ganz genau. Ja. Er war ja der Erste, der das mal wirklich so definiert hat. Und leider ist es halt so. Und er hat dann irgendwann gesagt, das muss eine gute Abwägung sein. Anfangs war er nur für die Verantwortungsethik. Und jetzt hat er irgendwann gesagt, es braucht eine Abwägung. Und heute ist es aber so, dass es vielfach ja nur noch um die reine Moral geht, also Gesinnungsethik, und dass man auf der Sachebene gar keine Chance mehr hat, eine Diskussion zu führen, was ja solchen Themen wie der CO2-Diskussion natürlich perfekt reinläuft, weil in dem Moment, wo wir auf der Sachebene diskutieren würden sich ja viele Ungereimtheiten sofort herausstellen, aber genau das wird ja verhindert.
Ja, als Medienforscher neige ich natürlich dazu, den Digitalplattformen mindestens eine Mitverantwortung zuzuschieben, weil alles, was dort Erfolg hat, über Gesinnung funktioniert. Da geht es immer um Eins oder Null, dafür sein oder dagegen sein. Da geht es nicht um Verantwortung, nicht um Abwägen, sondern immer um klare Positionierung. Wenn junge Leute diese Form der Kommunikation verinnerlicht haben, dann scheint es ihnen völlig normal, immer sofort, auch ohne große Begründung, Ja oder Nein zu rufen.
Da mag sicher was dran sein. Und das ist aber nicht nur Gesinnung, sondern einfach auch Emotion. Weil wir wissen ja alle, dass...
Emotion ist das Zweite. Neben der Moral gibt es natürlich immer eine emotionale Komponente auf den Plattformen.
Genau. Und wir sind nun mal sehr emotionale Wesen. Ja. Und da muss man immer, und das sieht man auch in den Headlines, es wird immer Emotion geweckt. Ja. Immer skandalisiert oder sonst irgendwas. Und klar, diese sozialen Medien spielen auf jeden Fall eine Rolle, dass das weggeht von der Sachebene.
Ihr Roman Hinter der Zukunft ist im Selbstverlag erschienen. Wollten Sie das so oder hat keiner der Publikumsverlage angebissen?
Also ich habe mich da relativ umfangreich informiert zu Beginn, wie sowas funktionieren könnte. Und nach allem, was ich gelesen habe, habe ich die Chancen, dass das jetzt bei einem großen Verlag erscheint, als sehr, sehr gering eingeschätzt. Erstens, weil das erste Romanwerk von mir darstellt. Und zweitens, weil das Thema jetzt nicht unbedingt das ist, was in einem ganz klassischen Mainstream-Verlag geschätzt wird, ja, weil es eben auch diese ganze Klimatheorie ein Stück weit in Frage stellt. Und aus dem Grund habe ich es gar nicht versucht. Weil bei einem kleinen Verlag, das halte ich nicht für vorteilhaft, da gebe ich die Rechte ab. Und er ist auch im Buchhandel nicht so präsent, das wäre ja der Hauptvorteil auch von einem größeren Verlag. Ja. Aber natürlich würde es mich freuen, einen größeren Verlag zu finden. Vielleicht hört ja jemand zu, hallo.
Ja.
Also schon.
Ich hatte gedacht, der Online-Marketing-Profi weiß, wie man auch ohne Verlage so ein Buch groß macht.
Ja, ich bin jetzt auch nicht ganz unzufrieden. Ja. Also es sind ja schon ein paar tausend Stück verkauft worden. Und von dem her, denke ich, für den Selbstverleger war das jetzt schon durchaus erfolgreich.
Wie sieht der Alltag eines Schriftstellers aus? Wie recherchieren Sie, wie arbeiten Sie? Welchen Platz hat das mittlerweile in Ihrem Leben, das Schreiben?
Ja, es ist sehr phasenweise. Ja. Also wenn ich da richtig drin bin, dann schreibe ich da 5-6 Stunden am Tag, aber auch nicht mehr. Also das ist das Maximum. Das Schöne ist, dass ich dabei Momente erlebe, wo ich tatsächlich so in so eine Art Flow-Zustand komme, wo es dann einfach fließt und wo nach 10 Seiten auf einmal was geschehen ist, was ich vorher nicht wusste. Also die Geschichte reißt mich selbst mit beim Schreiben.
Es gibt keinen Stichwortzettel, wo draufsteht, auf Seite 300 sowieso muss Robin da sein.
Nee. Also es gibt schon so einen Szenenplan, aber der ist nicht in Stein gemeißelt. Und es kann auch sein, dass mich eine Szene wohin führt, wo ich eine Stunde zuvor nicht wusste, dass ich da angekommen werde. Und dann wird sich auch der Plotplan ändern. Und das ist auch mehrfach passiert so. Ja. Das ist für mich auch ist ja auch der erste Roman, den ich geschrieben habe. Und das war ja für mich auch eine Art von Heldenreise, da durchzugehen. Und sehr spannend, weil man auch selbst an seine eigenen Grenzen stößt.
Na gut, wir wollen ja auch werben für das Buch. Also bei mir hat das funktioniert. Ich bin mitgerissen worden und habe diesen Flow selber erlebt als Leser. Habe das also fast ohne Pause von vorne bis hinten gelesen. Und hatte Mühe, mich in der realen Welt zurechtzufinden, weil die Parallelen so krass waren, dass ich immer dachte, jetzt Abstände, dunkle Wörter. Ne? Das hat einen so reingezogen, also es hat funktioniert. Der Flow hat sich übertragen, auf mich zumindest.
Ja, das höre ich natürlich sehr gerne. Das ist sehr schön, danke.
Ja, da muss ich natürlich fragen, was ich als nächstes lesen darf von Thomas Eisinger.
Ja, das kann ich Ihnen jetzt so noch gar nicht verraten. Also es gibt mehrere Ideen. Aktuell bin ich tatsächlich an dem Thema, das hat mit Mut zu tun.
Klar, Sie planen Seminare, in denen es um Mut im Alltag gehen soll.
Ja,
für genau. Für wen ist das gedacht? Was erwartet die Teilnehmer?
Also Mut im Alltag ist ein Thema, das mir jetzt in den letzten Jahren immer stärker aufgefallen ist, wie wichtig und notwendig das auch ist und wie schön es auch ist, wenn man zeigen kann. Weil, ich meine, wir hatten das ja alle, dass vieles verboten war auf einmal, aber nicht erst seit irgendwelchen komischen Maskenvorschriften, sondern auch vorher schon ist mir das oft aufgefallen in Meetings, ja, also im beruflichen Umfeld, dass Menschen sich einfach nicht getraut haben, zu sagen, was sie sagen wollten, weil da irgendein Chef saß oder ein Abteilungsleiter oder weil sie das Gefühl hatten, ihre Meinung ist jetzt vielleicht anders als die Mehrheitsmeinung und dann sind die einfach ruhig. Und das meine ich auch mit Mut im Alltag, dass man in der Lage ist, die Dinge zu sagen oder zu den Dingen zu stehen, die einem entsprechen und den eigenen Werten auch entsprechen. Und ich habe einfach gesehen, dass dieser Konformismus, also dieser Wunsch nach Dazugehören und Konformismus, dass der so mächtig ist und viele Leute unglücklich macht, weil, wenn dann jemand tatsächlich was sagt, dann kommen anschließend zwei oder drei zu ihm und sagen, ja, wie gut, dass du das gesagt hast, ich habe es nicht getraut, ich hätte es selbst gern gesagt und so weiter. Aber diese Kraft, dass es dann eine Person gibt, die es tut, die ist total wichtig. Erstens für die Person selbst, aber zweitens auch für jede Gruppe, dass da einfach mehr Energie und Power und Ansichten und Sichtweisen reinkommen und dass jeder Mensch zu seinen Werten stehen kann. Und das halte ich für wahnsinnig wichtig, um irgendwo auch persönlich weiterzukommen, in seiner Mitte sein zu können und das zeigen zu können, was man eigentlich gern zeigen möchte und sich nicht verstecken muss.
Was kann man als Seminarleiter tun, um Menschen aus der Deckung zu locken? Wahrscheinlich gibt es didaktische Techniken, die Sie hier noch nicht verraten werden, aber...
Ja, ich bin ja jetzt seit fast 10 Jahren auch als Coach tätig, habe da verschiedenste Fortbildungen gemacht und ich habe auch jahrelang Improvisationstheater gespielt.
Okay, gibt es eine Vorführung?
Nein, es gibt keine Vorführung, aber da gibt es ganz lustige Spiele, die die Menschen in die Präsenz bringen. Mhm. Und es hat tatsächlich viel mit Präsenz zu tun, also dass ich in dem Augenblick, in dem ich gerade bin, wahrnehmen kann, was ist dann da gerade bei mir und beim anderen. Also eine innere Achtsamkeit mir gegenüber, aber auch eine Achtsamkeit dem anderen gegenüber. Und diese Präsenz, die befreit mich unheimlich von der Angst. Es ist eine Art von Gegenbewegung zur Angst, weil ich dann mir nicht vorher ausdenken muss, was mache ich denn, was wird jetzt dann gleich passieren, was sage ich, wenn er das sagt oder sonstiges, sondern ich kann praktisch im Fluss der Präsenz agieren. Und das zum Beispiel ist ein Teil der Lösung.
Das klingt auch nach Spaß bei den Seminaren.
Ja, es darf auch durchaus Spaß machen.
Ja. Zielgruppe, unser Alter?
Nee. Also wirklich alle Altersklassen, alle Geschlechter, alle Hautfarben. Da gibt es jetzt überhaupt gar nichts, was das Ganze einschränken würde.
Man findet das auf Ihrer Webseite wahrscheinlich, thomaseisinger.de.
Noch nicht.
Noch nicht, aber dann
bin ich gerade dabei und es wird auch eine andere Domäne geben. Ja. Und ich werde da auch nicht ganz allein sein, der das macht. Aber mehr kann ich im Moment noch nicht dazu verraten.
Bleibt also spannend auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ich habe noch zwei Fragen auf meinem Zettel.
Okay.
Wie sieht die Welt aus, in der Sie gern leben würden?
Die leichten Fragen zum Schluss.
Ja. Man muss sich langsam ranpirschen an die ganz großen Themen.
Ja, also die Welt, die ist auf jeden Fall viel, viel, viel dezentraler, in der ich gern leben würde. Ich wünsche mir viel mehr, kleinere Einheiten mit sehr viel Entscheidungsmacht in der kleinen Einheit. Das ist jetzt auch nicht wirklich neu, da bin ich auch nicht der Erste, der sowas erzählt, das ist mir ganz klar. Und es gibt ja auch mehr und mehr so Communities und so Versuche, sich da irgendwie einzurichten. Mehr Menschlichkeit auf jeden Fall und Wertschätzung, aber auch Neugier. Also ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass dieses Starre wahnsinnig schlecht ist für uns Menschen. Ja, da diese Konformitäten und diese ganz starren Mechanismen und so weiter. Nein, es darf alles viel fließender und dynamischer sein. Ohne das jetzt noch genauer definieren zu wollen. Das ist eher eine Haltung, glaube ich, aber eine offen, dem Leben zugewandte Haltung.
Ja, viele Menschen, die ich kenne, treibt ihre Neugier jetzt raus aus Deutschland. Sie glauben, dass sie das, was sie beschrieben haben, Menschlichkeit, dezentrale Strukturen, hier nicht mehr finden können und eher im Ausland glücklich werden. Wie beobachten Sie das? Was macht Ihnen Hoffnung, dass die Welt, in der Sie gerne leben würden, auch hier gebaut werden kann?
Ja, da bin ich unentschieden. Mhm. Also im Moment ist die Hoffnung nicht wahnsinnig groß, dass es hier passieren wird. Ich war auch sehr enttäuscht von vielen menschlichen Reaktionen während der Pandemiejahre. Also muss ich einfach zugeben, dass ich da echt enttäuscht worden bin. Kann sein, dass es im Ausland eher passiert. Und klar, da gibt es unterschiedliche Projekte, die aber auch wieder mit ihren Problemchen zu kämpfen haben. Aber das ist eben genau das Spannende. Es ist wie eine Forschungsreise.
In Ihr Buch habe ich auch so verstanden, dass es einen Punkt geben könnte, den man nicht verpassen darf. wenn man,
ja, stimmt.
Wenn man darüber nachdenkt, seinen Lebensmittelpunkt zu verlagern.
Also in dem Moment, wo dann mal zu ist, dann ist es zu spät.
Ja. Ja.
Und deswegen ist es, denke ich, schon angeraten, sich selbst persönlich so einen kleinen Plan B zurechtzulegen, wo man dann innerhalb sehr kurzer Zeit dann auch eine Entscheidung treffen kann. Und den jetzt schon so vorzubereiten, ist sicher kein Fehler.
Gut, es hängt ja wahrscheinlich auch mal von der Lebensphase ab, in der man gerade ist, wenn man schreibt, wenn man so eine Figur erfindet.
Ja.
Das ist so eine Familienkonstellation, die dadurch auseinandergegangen ist, weil nicht alle Mitglieder überzeugt davon waren, dass die Entscheidung richtig ist.
Ja, ja, das kann natürlich passieren.
Ja.
Aber es kann auch sein, dass die Familie mitgeht dann, was natürlich viel schöner ist. Und es gibt ja auch alles im realen Leben.
Mhm.
Also meine Sicht auf die Dinge ist tatsächlich die, sich jetzt schon in Plan B so weit vorzubereiten, dass man dann innerhalb kurzer Zeit diesen realisieren kann, wenn es denn die Möglichkeit gibt. Und die gibt es einfach nicht unbedingt immer für jeden, aber man muss sich dann auch mal die äußeren Zwänge anschauen, wie viele von denen wirklich so in Stein gemeißelt sind. Weil es gibt zu jedem unmöglichen Beispiel gibt es ein Beispiel, wo es jemand möglich gemacht hat. Ich kenne jetzt eine Familie mit 4 Kindern, ja, die sind nach Ungarn und machen dann Online-Schule und Verschiedenes und die machen es. Die haben es einfach gemacht. Und die haben nicht gesagt, wir müssen jetzt unser Leben bis zum Lebensende dort verbringen, sondern wir machen das jetzt einfach mal für 1, 2, 3 Jahre, wie auch immer, weil keiner weiß, was passieren wird. Und so gibt es für jeden Fall irgendein Beispiel, wo es Menschen einfach getan haben. Ja?
Gut, für alle anderen bleiben die Seminare Mut im Alltag oder die Lektüre des Romans und daraus irgendwas zu ziehen, irgendeine Art von Aktivität zu entwickeln.
Ja.
Ja, meine letzte Frage zielt in gewisser Weise tatsächlich hinter die Zukunft. Was bleibt von Thomas Eisinger? Was sollte bleiben, wenn Sie Einfluss darauf hätten, was bleibt?
Okay. Naja, was bleibt? Das Buch bleibt auf jeden Fall. Ich habe eine Agentur gegründet und 150 Menschen Arbeit gegeben. Das bleibt auch mal, auch wenn das jetzt schon Vergangenheit ist. Was mich freuen würde, und dazu bin ich viel zu klein, um das zu bewerkstelligen, aber was mir immer mehr auffällt, ist, dass wir Menschen immer schlecht gemacht werden. Und ich würde mir wünschen, dass das aufhört, dass wir Menschen uns als gut betrachten, als überwiegend gut. Mhm.
Im Grunde gut, sagt Rutger Bregmann.
Im Grunde gut, genau. Und da eine Bewegung, dass da eine Bewegung stattfindet, sowas wie Stop Human Bashing. Also das ist jetzt natürlich Englisch, aber es darf auch ruhig international sein. Also ich würde mir wünschen, dass wir Menschen uns in allererster Linie als gut betrachten.
Ja, und der Bregmann beschreibt ja schön, wie dieser Wunsch, gut zu sein, missbraucht werden kann, indem man Menschen erzählt, zum Beispiel das Gute zu tun, indem man so wenig wie möglich CO2 produziert. Was wieder den Bogen zum Anfang
schlägt. Ein unschönes Schlusswort, Mayer. Nein. Ja, Sie haben natürlich vollkommen recht. Ja, das wird missbraucht. Ja.
Missbraucht werden können aber nur Dinge, die einem nicht bewusst sind. Wenn einem klar ist, dass der Mensch im Grunde gut ist und missbraucht werden kann, dann kann man dem Missbrauch entgegentreten.
Und wenn ich im Grunde gut bin, dann muss ich nicht ständig was dafür tun, um so zu tun, als ob ich gut wäre, weil dann ist es ein komplett anderes Selbstverständnis. Dann habe ich für mich selbst schon von vornherein das Gefühl, eigentlich bin ich ja gut. Eigentlich bin ich gut. Ich muss mich gar nicht entschulden und büßen und so weiter. Ich muss nicht irgendwelche Zeichen setzen und Einsparung von CO2 nach außen deklarieren. Nein, es ist ja eigentlich schon alles da.
Da hat zum Schluss nochmal der Coach aus Ihnen gesprochen. Super.
Mag sein.
Vielen Dank.
Ja.
Das war eine weitere Ausgabe von Apolut im Gespräch. Mein Name ist Michael Mein. Bleiben Sie uns gewogen.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.